Ja, ich möchte euch ganz herzlich danken für die Einladung. Danke für die freundliche Begrüßung und die super Vorbereitung. Ich fühle mich wohl bei euch und das ist sehr schön, hier mal in dieser Gemeinde zu sein. Danke auch für die Vorlage hier zum Thema. Bei meiner Taufe mit 15 Jahren, als ich eigentlich in einer christlichen Gemeinde groß geworden bin, aber dann doch überlegt habe, ist das, was ich glauben will? Und vor allen Dingen, ist das die Art, wie ich glauben will, wie meine Eltern geglaubt haben und diesen Glauben gelebt haben? Da gab es doch manche Herausforderungen. Aber schließlich hat Gott das geschafft, mithilfe manch anderer Menschen, dass ich gesagt habe, ja doch, das ist mein Weg. Und ich habe mich mit 15 Jahren dann doch taufen lassen. Und dann war in mir ich muss davon reden. Muss das jetzt jedem erzählen und ich darf nicht schweigen, dann lade ich für sogar Schuld auf mich. Also sozusagen jederzeit schussbereit, wachbereit natürlich und wachsam und du hast immer ein gutes Wort und so. Ich war sehr überzeugend, muss ich sagen. Allerdings ohne Resultat. Nein, das Ergebnis war nicht gut. Und die Frage ist bis heute, wie können wir mit Menschen über dieses, was uns im tiefsten bewegt, wirklich gut ins Gespräch kommen. Wie können wir heute Gemeinde bauen? Ich hätte damals etwas intensiver in diesen Text gucken sollen. Mir ist jedenfalls nochmal in der Beschäftigung damit heute einiges deutlich geworden, was mir wohl geholfen hätte. Und ich möchte einige interessante Entdeckungen da auch mit euch machen. Da kam Jesus, ich lese zunächst diesen Text vor aus Matthäus 16, da kam Jesus in diese Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Und sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia und wieder andere, du seist Jeremia und einer irgendwie der Propheten. Und er sprach zu ihnen, was sagt denn ihr, dass ich sei? Und da antwortete Simon Petrus, sozusagen wie aus der Pistole geschossen, und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das soll im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Christus sei. Schauen wir uns zunächst einmal in diesem sicherlich sehr reichen Text an, wo sind denn diese Jünger gerade mit Jesus unterwegs? Ziemlicher Sicherheit sind sie in Caesarea Philippi unterwegs. Und schauen wir uns das einmal an. Ich nehme an, einige von euch waren bereits in Israel an diesem Ort. Der gehört jedenfalls eigentlich zum Standardreiseprogramm, denke ich. Caesarea Philippi. Und es ist anzunehmen, dass auch Jesus mit seiner Jüngertruppe da nicht nur vorbeigegangen ist, sondern dass er an diesem Ort auch ein bisschen Sightseeing gemacht hat. Und was haben Sie da wohl so gesehen? Ganz im Norden Israels an der Grenze zum Libanon, auf dem Weg nach Damaskus oder auf dem Weg nach Jerusalem, wo Jesus selber hin wollte, eine Handelsstraße, eine Handelsverbindung mit einer sehr markanten Felsformation. Und die Begebenheit, diese Frage passt historisch hier an diesen Platz perfekt hin. Was haben Sie sich da so angesehen an diesem Ort? Und es gibt natürlich eine Rekonstruktion, die ich euch jetzt hier mal fotografiert habe und mitgebracht habe. Vielleicht kann man einiges erkennen und ein paar Sachen will ich dazu erklären. Das Erste, was auf der ganz linken Seite dann da ist, ist der Tempel zu Ehren des Augustus. Wer hat den gebaut? Den hat der Jude vermeintlich, oder ich denke schon, er war Jude, jedenfalls da streitet man sich auch darum, Herodes der Große hat ihn gebaut. Der mit dem Kindermord zu Bethlehem. Ein Jude baut einen Tempel zu Ehren des Kaisers Augustus. Ist das nun ein bisschen pikant oder ist das einfach schleimisch oder politisch klug, dass er sich mit diesem Kaiser gutstellen will und ihm einen Tempel baut? Worum ging es da? Um die Verehrung eines Menschen. Und auf diesem Marktplatz stehen wir. Das ist das Erste, was wir dort finden, diesen Tempel des Augustus. Aber daneben steht noch ein anderer Tempel. Dahinter nämlich eigentlich, in der Grotte dahinter, ist die Grotte des Pan. Ein griechischer Hirtengott. Und zu alttestamentlichen Zeiten wurde dort auch der Gott Baal verehrt. Also ein Schutzgott. Dem musste man Opfer bringen. Und auch das gehörte an diesen Ort. Und dann gibt es einen Platz des Pan und die Nymphen, nämlich so ein Hirtengott, der brauchte ja auch ein paar Nymphen, die dann mit ihm unterwegs waren und sexuell aktiv waren. Und dann hatte man auch Freude als Gott natürlich an Musik, Tanz und Fröhlichkeit. Also gab es daneben noch einen kleinen Platz, Pan und die Nymphen, den haben wir jetzt hier. Und die Grotte des Pan habe ich auch nochmal dahinter, genau, die kommt eigentlich davor. Das findet man da. Und als Nächstes gibt es einen Tempel des Zeus, die oberste griechische Gottheit auf dem Olymp. Und man baut ihm im Norden Israels einen Tempel oder man hat ihn gebaut. Man betet ihn an als den, der Macht und Kraft hat, der oberste griechische Gott, Zeus. Und er kommt mit Gewalt. Und schließlich findet man dann auch, wo ein Hirtengott ist, da gibt es natürlich auch Ziegen. Und man glaubt es nicht, es gibt einen Platz der tanzenden Ziegen und ein Tempel für diese heiligen Ziegen. Und man hat natürlich auch noch Knochen von ihnen gefunden. Und man hat dort die Geschöpfe angebetet. Man hat dort vielleicht den Genuss angebetet. Man hat Menschen angebetet, Idole gehabt. Und jetzt steht Jesus an diesem Ort und sagt, hier habt ihr die Weltausstellung der Weltreligion. Hier sind sie alle gewesen, historisch nicht gleich, aber hintereinander. Und wir wissen alle, was da passiert ist. Wir wissen alle, wer an diesem Platz schon angebetet hat. Ist das die historische Frömmigkeit? Ein Blick dadurch oder auch durch die gegenwärtige Frömmigkeit? Was da alles damals so war auf diesem Platz der Religiosität? Wir würden heute von Animismus vielleicht reden, von Aberglauben, von Hedonismus oder Idolismus, das empfinde ich jetzt ja, aber Atheismus. Und wir stehen mitten darin in Sachsen-Anhalt und in Hannover. Natürlich, die Menschen um uns glauben alles Mögliche. Kleiner Schwenk. Es gibt den European Song Contest. Einige werden vielleicht da was gesehen haben von. Es ist immer interessant, wenn man bei den Buchmärkten oder auch bei solchen Popularmusik-Sachen mal reinhört, was ist da im Moment, was lebt in den Menschen, was finden die toll? Und offensichtlich ja auch dort kann man das beobachten. Also European Song Contest, ich gucke das gerade im Fernsehen und sehe, oh, die sind mitten in St. Pauli, einem großen Platz. Und der erste Sänger singt ein Lied, Abdel Tawil. Einige werden ihn vielleicht kennen, ich kannte ihn nicht, habe mich dann mit seiner Lebensgeschichte beschäftigt. Was singt er? Er singt in den Himmel, ist da jemand? Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ein spirituelles Lied? Oder ein Liebeslied? In mir gibt es einen Reflex, weiß nicht, ob ihr den auch kennt. Ist da jemand? Na klar, ich weiß, wo jemand ist. Ich weiß, ich kenne den Namen. Bin doch Pastor, könnte antworten. Und dann höre ich Jesus und sage, Jesus würde ihn erstmal fragen. Er würde ihn erstmal einladen in die Nachfolge. Lern mich erstmal kennen. Sei mal mit mir eine Weile unterwegs. Und dann werde ich dich inmitten deiner Religiosität, inmitten deiner Gedanken, was alles so die Menschen so sagen, dann werde ich dich fragen, was hältst du von mir? Was denkst du, wer ich bin? Was denkst du, wer Jesus ist? Dann kannst du antworten. Und es geht nicht darum, was die anderen so sagen. was ihr euch da angesehen habt und was euch vielleicht auch ärgert und was ja total abergläubig ist und Götzendienst ist. Nein, wir sehen uns das an, liebe Jünger. Und wir werfen da keine Bombe hinein und wir brauchen da kein Feuer vom Himmel. Wir brauchen da auch weder verbal noch sonst wie Dreck raufwerfen. Wir nehmen das wahr, wir stellen uns daneben und sagen, und jetzt guck dir Jesus an. Wer ist er? Ich denke, wir stehen heute mehr denn je auf diesem Marktplatz der Werte und Überzeugungen, mitten unter unseren Mitschülern, Nachbarn und Arbeitskollegen. Und Jesus tritt, und das fällt nicht nur hier auf, ohne jede Arroganz und Überheblichkeit auf. Er braucht die Wahrheit nicht zu behaupten. Er ist die Wahrheit. Er lebt diese Wahrheit. Die Menschen können diese Wahrheit in seiner Person spüren und merken. Hier in Caesarea Philippi, wo ein Stück Grundstein von Kirche auch gelegt wird, so hat es Matthäus dann auch gesehen. Hier können wir Entscheidendes lernen, was eben auch in der sogenannten oder wirklichen Postmoderne nun mal Fakt ist. Wir leben von dem Postfaktischen. In einer Zeit, wo man von Wahrheit schon schwer sprechen kann und religiös erst recht. Wahrheit ist so vielschichtig, ist manipulierbar, ist manchmal nur so momentan wahrnehmbar. Und manche sagen, das wäre eine übergriffige Art von Dominanz, wenn man dem anderen einfach sagen muss, das musst du jetzt glauben. Das musst du jetzt glauben und das ist wahr und ich sage dir das. Nein, das musst du gar nicht so glauben. Frag die Menschen lieber ganz persönlich, was sie denken. Dann überlegt gemeinsam, ist da jemand? Und wie sieht der aus, dieser jemand, nach dem Menschen sich sehnen? Hier ist die Gemeinde, glaube ich, in ihrer Bestform da, wenn sie fragt und wenn sie hört und wenn sie mit den Menschen über diese Erfahrungen ins Gespräch kommt. Mein Wunsch ist das, dass wir Gemeinden so stärken, dass sie Werkzeuge zur Verfügung haben, dass sie Hilfestellungen haben, dass sie ermutigt werden, auf den Marktplätzen dieser Welt, so vielfältig sie sein mögen, wirklich in aller Demut zu diesem Gespräch zur Verfügung zu stehen. Jenseits alles Kampfes, jenseits alles dessen, was wir auch brauchen an wissenschaftlicher Erforschung und an Antwort, zu fragen, was hältst du eigentlich von Jesus? Ein zweiter Gedanke aus diesem Text, den ich lernen möchte. Was sagen die Leute so? Was sagst du? Und der Petrus, der kommt jetzt aus der Deckung und stellt sich dahin und sagt, Vorlauten natürlich immer zuerst, nicht wahr? Er traut sich. Spricht er für sich oder spricht er für die anderen? Aber irgendwie spricht er aus tiefstem Herzen und sagt, du bist der Christus. Du bist der Messias. Du bist der, den unser Volk erwartet hat, aber du bist auch der Sohn Gottes. Diese beiden Einsichten kommen hier zusammen. Klar, den Messias erwarteten wir, aber dass er der Sohn des Christus sein würde, der Sohn Gottes sein würde, diese Christuserwartung war kolossal und fundamental für ein Volk, das über Jahrhunderte verfolgt war und in ihrem Land nicht sein konnte. Unterdrückt war, auch jetzt wieder. Wie würde dieser Messias sein? Ah, der Menschensohn, David spricht davon, aber der wirkliche Sohn Gottes, der sich so erniedrigt, der ein Baby wird, der ein Handwerker wird, das ist doch Gotteslästerung. Das ist lebensgefährlich für Petrus, diese Erkenntnis auszusprechen. In der letzten Woche war Ertan Cevic, ein Kollege aus der Baptistengemeinde in Izmir in der Türkei, in Lehrte zu Besuch. Und er hat davon berichtet, wie lebensgefährlich das ist, weniger vom Staat her sich zu Christus zu bekennen. Aber er berichtete von diesem gesellschaftlichen Druck, der da ist. Da will eine Frau ihren Eltern erst am Ende des Studiums sagen, dass sie Christ geworden ist, weil sonst steht die Finanzierung mit Sicherheit auf dem Spiel. Da bangen Christen darum, wenn sie sich als Christen outen, dass sie ihren Arbeitsplatz, vielleicht ihre Wohnung verlieren, dass sie stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Ja, Überzeugung kann gefährlich werden. Zeigen. Bei einer Kirche-Hoch-2-Klausur habe ich einen schönen Begriff gelernt aus dem katholischen Katechumenat. Da heißt es, Zustimmung des Herzens, das sei schon ausreichend, um zur Kirche zu gehören. Das ist das, was bei Petrus passiert. Er outet sich und sagt, ich stimme dem zu, wer du bist, Christus. Dieses Zeugen und dieses sich zeigen, sich outen, wird initialisiert durch den Heiligen Geist. Er ist der eigentliche Zeiger. Nun steht hier, dass der Vater es gezeigt hat, aber wir wissen, die handeln immer in Tateinheit. Und der Geist ist es eigentlich, der die Aufgabe hat, Menschen das zu offenbaren. Dass die traditionelle Messias-Erwartung plötzlich zusammenkommt und gedacht werden kann mit dem Mann, mit dem sie 2 Jahre schon unterwegs sind, ein bisschen mehr. Mit diesem Menschen, mit diesem unkonventionellen Zimmermann aus Nazareth. Er ist der Messias, der Sohn Gottes. Das passte zu den bisherigen Erfahrungen, zu den bisherigen Lehren in der Synagoge nicht zusammen. Und das definiert ein neues Messiasbild. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das habt ihr immer erwartet, aber das ist nicht so bei dem Messias. Das definiert auch ein neues Gottesbild. Kann uns Gott so nahe kommen? Kann er so tief sich herunterneigen? Einer Krippe, ihr habt sie hier gehabt. Ja, das kann er. Und das entstammt nicht den Gehirnwindungen des Petrus. Und nun geht es darum, wie können wir uns outen in dieser Zeit? Wie können wir dieses Bekenntnis zeigen? Und ich glaube, es muss aus einer tiefen Führung des Heiligen Geistes kommen. Erneuerung und Erweckung und das richtige Wort zur richtigen Zeit finden, ist neben allem, was man planen kann, eine Bewegung, die der Heilige Geist in Gang setzen muss. Die 3 synoptischen Evangelisten berichten alle von dieser Begegnung und sie berichten von diesem Wortwechsel in Caesarea Philippi. Ich wünschte mir, dass wir auf dieses Reden Gottes so hören, aber dem auch Taten folgen lassen. Diese mutigen Taten zu sagen, ja, du bist der Christus. Und ja, wir kommen damit aus unserer Komfortzone heraus. Wir wissen, dass wenn wir hier von diesem Platz des Bekenntnisses weggehen, dass wir zwar noch eine Zeit lang schweigen müssen, wie Jesus sagt, aber dass es dann etwas verändern wird. Dass man das nicht akzeptieren wird, da wo wir herkommen. Und dass es Konfrontation bedeuten wird. Dass wir aus unserer Komfortzone heraus müssen, wenn wir uns zeigen. Wir können auf diesem Marktplatz der Weltanschauungen, wo es so viel Vielfalt gibt und so viel Einfalt, wo es so viel Fake News und Bad News gibt, wo es so viel Euphorie gibt und so viel Müdigkeit. Wie können wir dort als Christen, als Gemeinden unser Zeugnis, unser Bekenntnis ablegen? Ich glaube nur durch den Heiligen Geist, mit seiner Innovationskraft, mit seiner Offenbarungskraft und mithin auch mit der Gabe der Geisterunterscheidung, die Jesus sofort einsetzt und sagt, das hast du nicht dir selber ausgedacht, das kommt von Gott. Wunderbar. Zu meiner Taufe 1977, ich habe das jetzt nochmal rausgeholt, habe ich mir ein Buch gewünscht. Eine Festschrift für Gerhard Bergmann. Und der hieß Evangelisation. Damals schreibt Bärbel Wilde, heute auch schon, glaube ich, im Ruhestand, evangelische Pfarrerin, damals war sie 27 Lenze alt. Da schreibt sie über Evangelisation und Werbung. Klar, Werbung muss sein bei Evangelisation, aber sie sagt auch, Massenmedien, schreibt sie, schaffen Distanz. Das ist eine One-Way-Kommunikation. 1977, ich war 15 Jahre alt, habe ich mir unterstrichen. Heute bin ich für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und es ist schon lange keine One-Way-Kommunikation. Damals hat die Werbung nur dazu gedient, wir zeigen euch etwas, wir laden euch ein, kommt zu uns. Man musste unter das Wort kommen, unter die Verkündigung kommen. Heute fragen wir, wie können wir in den Diskussionen unserer Zeit, die sich auf den Marktplätzen digital, virtuell und real abspielen, wie können wir wirklich einen guten Dialog führen? Wie können wir das mit Kunst uns zeigen, mit Bildern, mit Musik, mit Prosa, mit Trailern, mit Storys, die einfach passieren, weil Menschen sich verändern? Das ist toll, nicht wahr? In unseren Gemeinden passiert so viel Schönes. In unserem Landesverband geschieht im Verborgenen so viel Zeigbares, was jenseits von Zutexten ist. Da ist so viel Licht, was auf das Gestell muss. Da ist so viel Stadt auf dem Berge. Und das müssen wir mit den besten Mitteln heute zeigen. Im Dialog, in der Rückfrage, was uns bewegt und wer uns bewegt. Dieser Christus. Und dann ist es möglich, dass 7 Mitarbeiter in Köthen, in einer kleinen Gemeinde, deren Namen ihr vielleicht kaum gehört habt, aber es ist eine Stadt, Sachsen-Anhalt, das ist eine kleine Gemeinde. Da sind 7 Mitarbeiter, die mit Hilfe der Eventkirche, die auch ihr unterstützt habt, nehme ich an, vom Landesverband, sich mehrere Tage in die Öffentlichkeit stellen und den Dialog suchen mit den Menschen, die dort kommen beim Sachsen-Anhalt-Tag. Eine kleine Kraft genügt, weil wir gemeinsam unterwegs sind. Und Petrus begreift hier, jetzt wird etwas sich verändern. Jetzt, wo der Messias da ist, jetzt, wo wir es ausgesprochen haben, da werden die Uhren anders gehen. Da werden wir jetzt gegen den Strom schwimmen. Und dann ist er mitten dabei. Petrus muss, ich hatte es schon angedeutet, zuerst schweigen lernen. Das ist für ihn ganz schwer. Halt die Klappe, Petrus, es ist noch nicht Zeit. Aber dann muss er lernen in einem zweiten Schritt, dass er seine Emotionen zügelt und eben auch sie im Griff hat. Das zeigen Petrus mit dem Schwert, das ist nicht dran. Deine Wut auszudrücken, dass man mich verhaftet, nein, das ist keine gute Idee, das zu zeigen, deine Liebe zu mir. Und dann muss er seine Angst und Panik überwinden, ich kenne den nicht. Und dann dringt er durch an Pfingsten, dass er plötzlich und spontan und sehr zielgerichtet predigen kann und die Menschen in ihrem Herzen erreicht und sie Christus erkennen. Und dann kann er plötzlich einen Hausbesuch bei einem machen, völlig wider die Tradition, einem, der an der Stelle, glaube ich, schon kein Heide mehr war, aber von ihm noch so gedacht wurde. Fragen und zeigen. Das ist die Herausforderung in unserer Zeit. Und sie hat eine dritte Herausforderung und Entdeckung auf unserem Marktplatz. Nun, nachdem ihr ein Bekenntnis abgelegt habt, nachdem ihr das verstanden habt, dass ihr fragt, dann baut ihr auch. Ich will euch von einem Traum als Teenager von Gemeinde erzählen. Meine Gemeinde war nicht so der Bringer, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Jugendzeit. Heute würde da keiner mehr hingehen, glaube ich. Also das kann man sich eigentlich gar nicht antun. Aber ich bin da groß geworden. Und ich bin im Keller dieser Gemeinde in einer Badewanne getauft worden. Das war mein Zuhause. Und dann stand in dieser Gemeinde eine räumliche Veränderung an. Oh, neues Gebäude. Und ich dachte, meinen 16 Jahren, wow, wenn die erst aus diesem alten Kasten raus sind, dann gibt es ein neues Ambiente, dann gibt es eine neue Einrichtung. Und dann werden die sich auch völlig anders aufstellen. Und dann wird es Spaß machen, da hinzugehen und auch noch Leute mitzunehmen. Da wird andere Musik sein, da wird eine andere Stimmung sein. Und ich sah mich im Traum, da erwachsen zu werden und mit meiner Familie hinzugehen. Tja, so wollte ich bauen. An der Stelle jedenfalls ist es ein Traum geblieben. Aber an vielen anderen Stellen durfte ich damit beitragen, dass Gemeinde wirklich ein Ort ist, in den man gerne geht. Und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Wie passiert das? Matthäus als einziger der Evangelisten stellt hier diesen Zusatz sozusagen dazu und sagt, das ist vielleicht die Geburtsstunde der Kirche. Nicht an Pfingsten, sondern schon hier. Hier will Gott seine Gemeinde anfangen zu bauen. Warum spricht Christus plötzlich davon? An dieser Stelle. Will er das auf diesen Menschen, auf Petrus bauen, dessen Name nebenbei Fels bedeutet? Oder will er hier eine gar apostolische Sukzession, wie unsere katholischen und orthodoxen Geschwister das verstehen, in die Wege leiten, das Bischofsamt, das vererbt wird oder weitergegeben wird, nahtlos möglichst? Oder liegt die Betonung hier auf diesem inhaltlichen Bekenntnis, weil ihr hier etwas erlebt habt, auf diesem Marktplatz unter all den anderen? Da entsteht etwas? Liegt die Bedeutung dieses Ortes vielleicht an dieser Felsformation auch mit? Oder an dem religiösen Patchwork-Teppich, den ihr euch eben angeschaut habt? Und darunter, an dieser Stelle, mittendrin, ganz anders als alles, was ihr bisher kennt, will ich meine Gemeinde bauen. Das Reich, das nicht von dieser Welt ist. Da, wo das Bekenntnis gesprochen wird. Da, wo der Heilige Geist solcher Erkenntnis schenkt. Da beginnt die Ursprungs-DNA der Gemeinde. Wer bin ich für dich? Und darauf antwortest, wo die Zustimmung deines Herzens erfolgt, da bist du dabei. Mir scheint, mit dieser Beantwortung der Jesusfrage haben die Apostel begriffen, die Gemeinschaft, die wir jetzt miteinander haben und die wir aufbauen, die wird anders sein müssen als bisher. Eine der Schlüsselfunktionen, die Jesus ihnen sagt, es gibt eine, ich will das mal etwas vereinfachen und verkürzen, es gibt eine Synchronisation zwischen Himmel und euch. Was ihr bindet und löst, das wird auch im Himmel gebunden und gelöst. Was ist das für eine hohe Verantwortung? Das ist eigentlich unglaublich, was ihr erlebt, wenn ihr in 3 Wochen tauft. Und was Gott mit den Täuflingen getan hat, deren Zeugnisse ihr schon gehört habt oder noch hören werdet. Da synchronisiert sich etwas zwischen Himmel und Erde und wir vollziehen nach, was Gott in seiner großen Souveränität gegeben und geschaffen hat. Ich will zu diesem Gemeindebau noch mit einem Gedanken schließen. Ich beschäftige mich sehr mit dem Thema, wie wird Gemeinde in Zukunft aussehen? Diese 4. industrielle Revolution, von der wir sprechen und mit der ich mich beschäftige und wo ich einiges lese, die hat auch Auswirkungen, wie alle Veränderungen auch in unserer Gesellschaft, auf unsere Gemeinden und auf unser Zusammenleben. Was wir im Bereich der Digitalisierung jetzt im Augenblick erleben, diese rasanten Veränderungen, haben Auswirkungen auch auf das, die Art, wie wir Gemeinde bauen und leben werden. Da gibt es zum Beispiel ein großes, das größte Taxiunternehmen der Welt und das besitzt keine einzigen Taxis. Ja? Uber. Oder der Eigentümer des populärsten Mediums der Welt. Er erzeugt selber keine Medien. Facebook. Wir erzeugen die Medien. Oder der größte Anbieter weltweit von Unterkünften besitzt nicht eine einzige Immobilie, die er vermietet. Airbnb. Und so könnte man fortfahren. Es gibt Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten, miteinander zu leben. Eine Fülle von Beobachtungen. Was bedeutet das für die Ortsgemeinde? Wir erleben in allen Gemeinden zum Beispiel eine mangelnde Bindung, einen mangelnden Besuch. Bei euch nicht, aber in vielen anderen Gemeinden ist das so. Verbindlichkeit, Ehrenamt gehen zurück. Und das hat etwas damit zu tun, dass sich Dinge verändern. Ich will das mal in dieser kleinen Tabelle nur ganz kurz andeuten. Wir erleben, dass wir eigentlich Zugehörigkeit immer definiert haben. Man ist an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Raum. Wir brauchen ein Gebäude. Wir leben in der Arbeit. Wir leben in der Familie. Und das ist unsere Peer Group. Das hat sich in den letzten Jahren schon verändert. Und das wird sich in den nächsten Jahren noch gravierender verändern. Man wird sich definieren über persönliche Projekte, über eigene Werte, über eigene Interessen. All das können wir auch liefern. Aber weithin sind wir in unseren Gemeinden mehr analog, örtlich aufgestellt. Aber die Menschen heute werden über viele geografische Grenzen, über soziale Grenzen, über wirtschaftliche Grenzen hinweg, über kulturelle Grenzen, politische und auch religiöse Grenzen miteinander kommunizieren und Gruppen bilden. Das tun sie schon längst und das wird noch viel mehr werden. Und welche Möglichkeiten haben wir jetzt, suchende, fragende Menschen einzuladen? Was wird aus der klassischen Dorfgemeinde? Wie muss sie sich aufstellen? Was ist das, was sie liefern kann? Was wird aus der Stadtgemeinde? Die mobile Gesellschaft hat uns schon mit ihren Umzügen vor viele, viele Fragen gestellt. Da haben wir Überweisungen und Aufnahmen und Mitgliedsrituale und Versammlungen. Wie passen die noch in die Zukunft, wenn Menschen anders agieren werden? Wie geht das? Das ist ein großes Fass, das ich aufgemacht habe, glaube ich. Das ist nur ein kleines Fass von den Veränderungen, die uns treffen werden beim Gemeindebau. Ich glaube, dass wir fit werden müssen, hierauf zu antworten. Größere Gemeinden können das leichter. Kleineren Gemeinden fällt das sehr, sehr viel schwerer. Das können wir nur als Landesverband, als Bund in einem sehr wachen und innovativen Weg, indem wir unsere Kräfte und Ressourcen bündeln und zusammenwerfen und weiter bauen, damit wir auf diesem Felsen des Bekenntnisses weiterkommen werden. Und das können wir mit absoluter Gelassenheit. Das können wir, weil Gott uns eine hohe Kompetenz zuordnet, weil er sagt, ich kann zwischen Himmel und Erde synchronisieren mit euch. Ich traue euch das zu. Und darum gibt es im Landesverband viele, viele Möglichkeiten. Wir haben das Silvestival, das wir nur gemeinsam gestalten können, dass Jugendliche miteinander unterwegs sind. Wir können das in Gemeinden nur schaffen, die vor großen Herausforderungen mit Flüchtlingen stehen. Eine kleine Gemeinde wie Salzwedel, die das ganze Programm abzieht und überhaupt keine interkulturelle Kompetenz hat, als da Flüchtlinge auftauchen. Das volle Programm, Taufkurs, Gespräche, Behördengänge, Kirchenasyl, Polizei, alles erlebt. Und das ging nur, wir haben Hervorragendes geleistet, weil da erfahrene andere Gemeinden waren, Halberstadt, Braunschweig, um nur zweimal zu nennen, Landesverband, Bund, die Ressourcen hatten, die helfen konnten, die bereitstanden, dabei zu sein. Zum Schluss in einer Gemeinde, zum wirklichen Schluss, muss man ja bei Pastoren immer besonders drauf aufpassen. In einer Gemeinde, in der ich letztens predigte, da outete sich ein junger Mann, dass er seit 10 Jahren nicht mehr in der Kirche gewesen sei. Aber heute wolle er einen neuen Anfang machen. Welche Erfahrung und Entdeckung wird er in dieser Gemeinde machen? Wird er entdecken, da ist jemand, der nach mir fragt. Vielleicht ist es erstmal ein Mensch. Dann entdeckt er, dass hinter diesem Menschen Christus steht. Da ist jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt, der mit mir betet, der für mich da ist, und vielleicht entdecke ich dahinter den Christus. Oder da ist jemand, der mich sicher nach Hause bringt. Und Abdel Tawil meint nicht, dass er sicher über den Zebrastreifen kommt, sondern er meint irgendetwas anderes. Aber ich muss ihn fragen, damit ich weiß, was er denn meint. Jesus baut mit uns ganz gelassen und mit Kompetenz seine Gemeinde. Und wollte ich noch eine letzte Folie zeigen, aber die überspringe ich jetzt, weil das eigentlich schon das Ende ist. Danke, dass ihr zugehört habt. Der Herr möge euch segnen. Amen.